Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen, die Fußballtrainer, Fußballtrainerinnen, Jugendleiter, Jugendleiterinnen, Fußballeltern und manchmal auch Spieler interessieren dürfte, die sich im Fußball bewegen. Wir, das sind auf der einen Seite der Sakko. Hallo Sakko.
Servus.
Und ich, der Joscha, der zweite Geschäftsführer von Advance Football. Wenn du mehr zu uns erfahren möchtest, dann geh gerne auf unsere Homepage advance.football oder du suchst uns einfach bei Google oder sämtlichen Social-Media-Kanälen. Da findest du was zu uns und wir würden uns freuen, wenn du Teil unserer gemeinsamen Reise wirst. Sakko, lass uns direkt reinstarten, denn wir haben ganz viele Zuschauerfragen, die wir heute mal wieder beantworten. Das geht von Trainingsperiodisierung über das Einführen von Finden bis hin zu Zweikämpfen. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit, Josh.
Sehr gut, ich habe mir auch was ausgedacht.
Mir fällt gerade ein, du hast nämlich gesagt, du bist der zweite Geschäftsführer. Das finde ich gut. Ich habe das Gefühl, du wirst langsam ein bisschen bodenständiger. Humble.
Ach so, ja, aber den ersten Geschäftsführer nehme ich nicht in den Mund, den Namen, deshalb bin ich der Zweite.
Der heißt Sakko. Aber du hast, wir hatten es mal davon, glaube ich, dass du dir Personalnummer 001 verpasst hast, ne?
Nicht ich, sondern unser Steuerberater.
Ja, klar.
Wegen dem Nachnamen, okay. Weil B kommt vor M.
Aber schieß egal. Los!
Wir starten. Ich habe mir auch was Besonderes überlegt, damit ich nicht eine halbe Stunde immer die Fragen vorlesen muss. Gibt es einen Mix aus KI-generierter Sprachnachricht und Texten, die ich vorlese. Wir starten mit der ersten vorgelesenen KI-Nachricht. Wenn ich meine Maus finde, da ist sie.
Hi, liebes AF-Team. Erst einmal ein großes Kompliment für eure tolle Plattform und die super Videos. Ich nutze eure Inhalte in jeder Trainingseinheit mit meiner F-Jugend. In einigen Videos sollen die Kinder eine Finte ausführen, bevor es in die eigentliche Aktion geht, zum Beispiel den Torschuss. Nun können meine Kinder allerdings noch keine Finte. Auch sind die Fähigkeiten der Kinder am Ball ziemlich unterschiedlich. Bei den Fangspielen, ohne Ball, klappen die Körpertäuschungen schon ganz gut. Ein Video oder eine Anleitung, wie man Finten ins Training einführt, wäre sicherlich für viele Papa-Trainer super hilfreich. Vielleicht könnt ihr ja auch mal eine Fortbildung oder einen Podcast dazu machen.
Das war die erste Frage und es ist sicherlich nicht nur für Papa-Trainer relevant, sondern auch für Mama-Trainerinnen. Sakko, Thema Finden. Wir haben gerade im Vorgespräch im Rahmen eines Projektes über eine ähnliche Thematik gesprochen. Wie würdest du das denn angehen, dieses Thema Finden einführen? Wie viel Zeit würdest du darauf verbringen im Training? Würdest du das irgendwie machen isoliert oder wie würdest du da rangehen an diese Geschichte?
In dem Fall haben wir jetzt die Frage eines F-Jugendtrainers. Da finde ich das irgendwie auch ganz, ganz gut aufgehoben, dieses Thema mit dem Fintieren. Das bei den Kids in der Altersstufe und genau das, was er beschreibt, mit Kinder tun sich noch schwer, mit dem Ball oder diese Bewegung grundsätzlich auszuführen. Genau dann ist es ja richtig. Also, wenn die Kids Probleme haben beim Durchführen der Technik, dann ist es ja. Dann, also erst dann bewegen wir uns in dieser Lernzone. Also wenn es perfekt funktioniert und es perfekt klappt, dann brauche ich ja einen neuen Reiz. Und ich bin der Meinung, viele verpassen dann den Absprung. Deswegen siehst du noch so viel Technikschleifen und so dieses einfach von A nach B passen, noch in der DC-Jugend, wo ich dann jedes Mal sage, auch jetzt zuletzt beim Kinderfußballkongress von VfL Wolfsburg, führen das doch in Perfektion aus. Die Aufgabe ist, um das Viereck rumzupassen und jeder von denen schafft die, löst die Aufgabe. Also ist eine Technik perfekt für den Zweck. Also, was will ich denn da coachen? Und jetzt hast du aber bei den jüngeren Kids, wie in der F-Jugend, und dann machst du sowas wie einen Übersteiger, zeigst ihn einmal und dann sollen die es ausprobieren und es klappt nicht. Und da finde ich es schön, weil jetzt einfach nur aus meiner Erfahrung gesprochen, ich oft das Gefühl habe, jetzt werden sie neugierig. Jetzt werden sie irgendwie umsetzungswillig, dass sie dann dastehen und sich so richtig überlegen und das irgendwie so für sich in Zeitlupe ausprobieren. Und man merkt richtig einfach, wie sie versuchen es zu schaffen. Und das finde ich cool, weil dann ist meine Rolle als Coach irgendwie sehr angenehm, weil ich dann dazugehen kann und sagen, hey, hier klappt es bei dir, woran scheitert es, wie fühlt es sich an? Und dann das zu machen. Jetzt brauche ich für die Einführung, also ich schließe noch schnell mal Gedanken, jetzt brauche ich für die Einführung natürlich als Trainer selber ein Gefühl dafür, wie diese Bewegung aussehen sollte. Ich müsste sie in groben Zügen kennen. Ich muss sie nicht in Wettkampftempo machen können, weil so werde ich sie auch nie demonstrieren, sondern mir reicht es, wenn ich in Zeitlupe die Richtung der Bewegung ausführe und die Kids nehmen quasi die Zeitlupenbewegung, machen sie dann schneller. Und dann finde ich diesen Ansatz ganz gut, die Bewegung den Kindern mechanisch zu zeigen. Bedeutet, ich stelle ein Kind vor den Ball, nehme den Fuß und bewege den Fuß so, wie er sich bewegen soll bei der Bewegung eines Übersteigers. Heißt, ich nehme den Fuß, heb ihn hoch vom Boden, führe ihn so in Richtung über den Ball und setze ihn auf der anderen Seite ab. Damit das Kind mal spürt, wie diese Bewegung denn jetzt aussieht. Also wirklich auch körperlich spürt und nicht nur mein Modell vor ihm sieht. Weil ich glaube, ein großer Fehler ist, sich frontal gegenüberzustellen und dann die Bewegung quasi spiegelverkehrt zu machen. Das ist eine Abstraktionsebene zu viel. Als wenn ich schon mich so hinstelle, dann mit Rücken zum Kind, dann habe ich ja schon die Richtung. Oder wie gesagt, noch besser, das Kind als Modell zu nehmen, den Fuß zu nehmen und den Fuß so zu bewegen, wie er bewegt werden muss. Und dann nähe ich mich dem Zielbild und dann kann ich ihn aber auch wieder 2 Minuten alleine lassen, dass er selber übt oder sie.
Da würde ich gerne kurz eingrätschen bei dem Thema, wie viel Zeit man dann tatsächlich auch fürs Vormachen verwendet im Training. Weil das ist so ein bisschen das, was ich sehe. Es wird im Training so viel Zeit darauf verwendet, das explizit und wir stehen uns gegenüber, so wie du sagst, und machen jetzt den Übersteiger oder irgendeinen anderen schwierigeren Trick drauf verwendet, wofür eigentlich die Trainingszeit viel, viel zu schade ist. Also idealerweise zeige ich eigentlich einem Kind eine Technik oder irgendwas in der Art und Weise für eine Minute, von mir aus 2. Und dann müsste ich es eigentlich meiner Meinung nach bis zum nächsten oder bis zum übernächsten Training damit in Ruhe lassen, damit es das selber auch ausprobieren kann. Ich merke das bei meinen Neffen und Nichten auch. Dem einen habe ich vor einem Jahr einen, wie heißt denn der? Okocha? Heißt das Okocha, wenn man den Ball mit der Hacke über den Kopf hinten?
Ja.
Genau.
Rainbow Flick.
Ich habe das irgendwann mal gezeigt und dann hat das für sich selber nachgemacht und seit einem Jahr kommt er immer wieder zu mir und zeigt ihn mir. Wird halt immer besser und jetzt hat meine Nichte damit auch angefangen. Und ich bin da wirklich immer sehr, sehr erpicht drauf, das Ding quasi, wenn sie mir es zeigen, immer nur maximal eine Minute Feedback in Anführungszeichen zu geben, im Sinne von, du musst die Hacke so richtig nach oben schnellen lassen und dann lasse ich die auch komplett in Ruhe damit und die kommen dann, so wie du sagst, durch diese intrinsische Motivation beim nächsten Mal sowieso wieder auf mich zu und zeigen mir, was sie verbessert haben. Eigentlich ist es ja dumm von mir zu sagen, ich stehe jetzt eine halbe Stunde mit denen hin und wir machen nur diesen Okocha oder Rainbow Flick oder wie auch immer. Dafür nutze ich lieber die Zeit und spiele mit denen 1-1 oder 2-1, was viel, viel mehr Bock macht. Und das sollte eigentlich in meinen Augen das Ziel sein, eines Techniktrainings in einem normalen, strukturierten Fußballtraining zu sagen, wir sprechen Sachen an, wir zeigen Sachen und dann wird es aber wieder freigelassen für, ihr übt es zu Hause oder auf dem Bolzplatz oder wo auch immer du unterwegs bist. Weil der Rahmen für viele Wiederholungen und für Ausprobieren ist eigentlich, in meinen Augen, bei so isolierten Geschichten nicht das Training selbst.
Zumal die Gefahr, glaube ich, da ist, sich selber und auch die Kids unter Druck zu setzen. Deswegen würde ich trennen in, also trainieren wir Ausspielbewegungen oder machen wir Koordinationstraining? Und wenn wir jetzt darüber sprechen, auch in deinem Fall jetzt mit dem Okocha / Rainbow Flick, das ist ja keine Ausspielbewegung. Ist ja nicht das Ziel, dass der im Spiel jetzt damit 2-3 Mal ein 1-1 gewinnen kann. Wenn das passiert, ist es ganz nett, aber würde ich ja niemals erwarten, dass er das umsetzt. Aber dieses Üben zu Hause mit Ball am Fuß, das ist ja das, was meine Trainingszeit verlängert und die Bewegungszeit für das Kind verlängert. Und das kann nur positive Effekte haben. Und auch da, wenn wir, glaube ich, dieses Fintieren machen im Training, ich kenne das oft im Trainingsaufbau, dass dann so Finten geübt werden und danach gibt es ein 1 gegen 1. Und dann ist die Erwartungshaltung schon da, jetzt probiert's doch mal aus. Und das schafft einfach nur unnatürlichen Druck. Und deswegen wäre es eigentlich angenehmer, wenn man es macht, wie du sagst. Also wenn ich sie diese Woche eine neue Finte zeige, die die Kids noch nicht kennen, dann ist der früheste Moment, wenn ich sie wieder anspreche, irgendwie in 7 bis 14 Tagen. Damit auch für mich ich nicht irgendwie dem Druck unterliege, zu sagen, ah, jetzt wäre es perfekt gewesen. Hättest du jetzt den Trick gemacht, oh, da wärst du vorbeigekommen. Ja, weil wir ja auch einfach oft genug merken, Kids, die von Natur aus nicht fintieren, den kann ich 100 Finten zeigen, die werden auch dann nicht unter Druck anfangen zu fintieren. Zumal es nicht notwendig ist, um ein Spieler mit Wirksamkeit auf dem Platz zu werden.
Das ist ein gutes Stichwort. Denn die zweite Zuschauerfrage bzw. Zuhörerfrage geht in eine ähnliche Richtung. Es geht nicht ums Fintieren, sondern um das Thema Passspiel. Und es ist eine Textnachricht. Ich lese sie einmal vor, weil ich sie eigentlich auch ganz gut geschrieben fand. Bitte einmal zuhören. Wie gesagt, es geht ums Passspiel und nicht um die Finten. Erstmal, als E-Jugendtrainer schätze ich eure Inhalte sehr. Vielen Dank. Mein Training besteht zu großen Teilen aus euren Ideen. Etwas skeptisch bin ich, wenn nur noch alles spielerisch aufgebaut werden soll, beziehungsweise frage ich mich, ob es nicht auch Sinn macht, eine einfache, zum Beispiel Passübung zwischen der Aktivierung und der nächsten Trainingsphase oder Übung einzubauen. Meine Argumente dafür sind, erstens, eine Passübung in zum Beispiel Gegenüberstellung zwei Kinder schafft in sehr kurzer Zeit eine deutlich höhere Wiederholungszahl im Gegensatz zu Spielformen, die das nebenbei beinhalten. Das zweite Argument, eine Passübung, die einfach gestaltet ist, zum Beispiel aus dem Stand, schafft hohe Selbstwirksamkeitserfahrungen, da sich die äußeren Bedingungen wenig verändern und der Lerneffekt höher ist, als wenn die Pässe im Spiel aus unterschiedlichen Entfernungen und Winkeln verarbeitet und gespielt werden müssen. Und das dritte Argument dafür ist, die Kompetenz, sich für 10 Minuten einer Übung zu widmen, die höchste Konzentration erfordert, möglicherweise etwas langweiliger ist und auch Selbstmotivation benötigt, im Gegensatz zum Spiel, das in der Regel intrinsisch motiviert ist, könnte eine wertvolle, nachhaltige Kompetenz sein, die dem Zeitgeist des Alles muss Spaß machen einen Gegenpol bietet. Dies muss natürlich den Kindern nachvollziehbar erklärt werden, warum diese einfache Übungsphase wichtig ist. Stichwort: Übung macht den Meister. Wie seht ihr das?
Okay. Es sind jetzt viele Sachen drin. Meine Empfehlung an der Stelle wäre, sich den Vortrag, die 3 Stufen des Techniktrainings auf der Plattform anzugucken. Der ist jetzt ganz neu, ist quasi unser Beitrag im Rahmen des Kinderfußballkongresses des VfL Wolfsburg gewesen. Und da vermitteln wir die Anwendung dieser verschiedenen Ansätze. Ja, weil in den 3 Stufen des Techniktrainings ist die 1. Stufe durchaus ein isoliertes Techniktraining. Wir zeigen dafür auch so eine klassische Passform. Ich habe die Leute im Publikum ja auch gefragt, wer kennt die Form und hat sie schon mal gespielt, dann sind 95% der Hände oben gewesen. Das ist dieses einfache um das Quadrat rumpassen, so 1, 2 Schritte weg vom Hütchen, Ball annehmen und weiterpassen und dann geht es quasi im Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn um das Feld. Das für uns Stufe 1, weil ich sowas wie leichten Präzisionsdruck habe, sonst keinerlei Druckbedingungen und dann wir aber ganz schnell, und das würde ich dann feststellen, schaffen es die Kinder, diese Aufgabe zu lösen. Sind sie in der Lage, um dieses Feld herum zu passen? Bei einem Bambini-Kind, das ist, Entschuldigung, bei einem Bambini-Kind, das das zweite Mal im Leben einen Ball am Fuß hat, ist diese Aufgabe schon sehr anspruchsvoll und vielleicht noch nicht mal lösbar. Was gar nicht in der Lage ist, den Ball so weit zu passen, was gar nicht in der Lage ist, die Richtung so zu treffen, dass es außen am Feld vorbeispielt, sondern es oft innen vorbeispielt, diese Sachen. Heißt, ich mache Stufe 1 und stelle fest, das Kind tut sich damit schwer. Wenn das der Fall ist, dann macht es Sinn, da zu coachen. Dann macht es Sinn, vielleicht die Abstände ein bisschen zu verkleinern, so weit, bis es klappt. Und dann bin ich in einer isolierten Form, die aber von ihrer Anforderung so hoch ist, dass der Spieler nicht in der Lage ist, es umzusetzen. Dann kann ich da drin bleiben, bis sie in der Lage sind, es umzusetzen. In Deutschland wo Fußball überall irgendwie ein Bestandteil ist und wo jedes Kind schon mal mit einem Ball irgendwie durch den Garten gerannt ist oder auf der Straße oder also in irgendeiner Form habe ich eigentlich immer Kontakt mit Fußball. Das ist ja in anderen Ländern anders. Da brauchst du das in wahrscheinlich über 90% der Fälle nicht mehr. Ja, wenn wir jetzt da ausgehen, dass das irgendeine E-Jugend oder D-Jugend ist, dann schafft jeder Spieler diese Aufgabe auf Stufe 1 isoliert, um das Feld zu passen. Und dann finde ich, ist eine schlechte Entscheidung zu sagen, ich trainiere etwas, das die schon können. Also das macht in meinen Augen keinen Sinn. Das ist wie wenn mir irgendwie jemand zeigen würde am PC, wie man eine E-Mail schreibt. Da würde ich auch daneben sitzen und sagen, ja, Moment, kann ich. Also wenn ich jetzt 10.000 Mal eine E-Mail geschrieben habe, dann schreibe ich die jetzt nicht besser, als wenn ich das erste Mal das E-Mail-Programm öffne. Und da irgendwie den Twist reinzubekommen und zu sagen, okay, wie kommen wir aus diesem eigentlich überhaupt gar keine Druckbedingung, weil das so weit weg ist von dem, was sie im Spiel erwartet. Und die Technik, also wo muss die Technik hin? Sie muss in den Wettkampf. Weil die Form, die wir spielen, ist ein Fußballspiel, da sind Gegner dabei, immer. Auch da macht es keinen Sinn, das Anforderungsprofil zu verändern, indem wir sagen, wir schneiden alle Gegenspieler weg, weil jetzt trainieren wir etwas anderes. Also es ist kein Fußball mehr, was wir jetzt machen. Und da gibt es ja dieses Wehrmodell, das haben wir auch gezeigt, Wahrnehmung, Entscheidung, Ausführung. Heißt, ich will eine Technikform anbieten, die diese drei Komponenten hat mit ähnlichen Druckbedingungen wie im Spiel. Dann kann ich mit der Transferierbarkeit der ausgeführten Technik unter diesen Druckbedingungen im Training hin zu den gleichen Druckbedingungen im Spiel sehr gut vorstellen. Alles, was ich weglasse, vergrößert die Kluft zwischen Trainingsanforderung und Wettkampfanforderung. Und ich kann nicht erwarten, dass die Kids dann etwas gelernt haben, was sie unter diesen anderen Druckbedingungen am Wochenende umsetzen können. Und deswegen für uns oder für mich immer das Ziel, auch die Technikvermittlung so nah wie möglich an den Anforderungen des Spiels gestalten. Das kann ich jetzt in der F-Jugend nur schwer, weil die eben vielleicht eher eine Stufe 2 im Techniktraining brauchen. Heißt, unter maximalen Druckbedingungen funktioniert es nicht. Aber unter reduzierten Druckbedingungen, bei uns ist Stufe 2 das reduzierte Techniktraining, da haben sie genug Zeit für eine bewusste Ausführung dieser Technik. Und das ist ein Modell, wo ich sage, es macht total Sinn. Ich kann die Kids in meiner Mannschaft gedanklich auch einteilen in Stufe 1, 2, 3. Und eigentlich müsste ich jetzt auch zwei verschiedene Sachen anbieten. Weil diese Gassenaufstellung, das ist für drei Jungs ganz gut, vielleicht das mal zu machen, weil sie noch super wild sind in der Ausführung und die Invarianten ihrer Bewegungsausführung, also die Variation in dem Standardisierten ist bei denen immer noch so hoch, dass sie trotzdem noch lernen. Aber die anderen 13 Kids in der Mannschaft, für die ist es todeslangweilig. Und da würde ich auch nicht in diesen Altersstufen das Argument bringen, zu sagen, sie müssen halt lernen, auch langweilige Dinge zu tun. Weil wir, also, das sind Kinder. Also ich sehe es nicht also als Argument.
Wenn Training 1 sein sollte, dann eben nicht langweilig, weil der Schul- und sonst Alltag wahrscheinlich schon langweilig genug ist und es ja ein Highlight sein sollte eigentlich.
Ja, und auch die, also ich verstehe den Erklärungsansatz und ich glaube, da gibt es auch so Untersuchungsansätze in Richtung jetzt irgendwie auch so eine retrospektive Betrachtung der Profispieler und so weiter, ist so, okay, die ersten Jahre waren deliberate play und dann deliberate practice, also es wird viel irgendwie gespielt und frei und unorganisiert gespielt in jüngeren Jahren und dann irgendwie mit 14, 15 ist der Anteil an strukturiertem Training und strukturierter Bewegung und institutionalisierter Bewegung extrem gestiegen. Und dann auch Trainingseinheiten zu haben und einen Trainer zu haben, mit dem ich mal nicht klarkomme. Trainingsmethodik zu haben, wo ich sage, das ist nicht gut. Das darf durchaus Bestandteil sein, aber eben zu einem Zeitpunkt, wo die Reife des Spielers es erlaubt, reflektiert darüber nachzudenken. Dem Neunjährigen zu erklären, ihr müsst auch mal was machen, was keinen Spaß macht. Da nickt er da zwar. Und wenn ich das ein halbes Jahr mache, dann sagt er trotzdem, ich habe keine Lust mehr auf Fußball.
Also, da sind wir wieder genau bei diesem Thema, was wir vorher gesagt hatten. Wir müssen unser Training nicht sehen als das Training ist quasi der einzige Zeitraum in der Woche, wo Kinder lernen, sondern eigentlich ist das Training genau der Zeitraum, wo wir Kinder dazu animieren sollten, noch mehr zu machen für sich selber, mit ihren Freunden, mit den Eltern. Das sollte eigentlich Ziel meines Trainings sein. Und da lass mich da vielleicht einmal kurz, das habe ich jetzt nämlich weggelassen, den letzten Zusatz von ihm vorlesen. Gibt es im Übrigen empirische Zahlen oder Richtwerte an Pässen, Dribblings und Schüssen, die pro Training jedes Kind erreichen soll? Aus dem Bauch sage ich den Kindern 100 Pässe, 100 Dribblings und 50 Schüsse pro Training. Gibt es da Erfahrungswerte? Was ich super interessant finde, weil ich das 100 Pässe, 100 Dribblings, 50 Schüsse pro Training so als Richtwert eigentlich sehr, sehr gut finde und ich mir das gut vorstellen kann. Ich glaube aber, wenn man es eben so angeht, wie jetzt vorher von ihm ausgeführt, dann führt es eben zu 50 Pässe aus der Gasse heraus ohne Druckbedingungen, die nicht adäquat sind. Wenn man das aber jetzt schaffen würde, umzumünzen, dass ich wirklich 100 Pässe pro Training habe, die genau meinem Anforderungsprofil entsprechen, genauso wie beim Dribbling und auch 50 Schüsse pro Training aufs Tor, dann würde ich sagen, ist das eigentlich genau der richtige Richtwert sozusagen, um zu gewährleisten, dass eine Entwicklung stattfinden kann, auch innerhalb eines Trainings und es dem Kind auch Spaß macht, damit es nach dem Training weitermacht.
Ich finde es als Steuerung ganz cool, aber für den Trainer. Also ich würde so eine Richtlinie quasi von Vereinsseite vorgeben. In einer F-Jugend müssen folgende Aktionen pro Spieler gewährleistet sein in einem 90-Minuten-Training. Und dann schüssel ich das so auf, weil, also ein Kind, das kann dir ja nicht sagen, ob es jetzt 5 Pässe oder 500 gemacht hat, da verliert er ja komplett den Überblick. Zumal die Kinder ja nicht dafür verantwortlich sind für ihre Ballaktion. Das bin ja ich durch die Organisation der Form, die wir anbieten. Aber für mich als Steuerungselement selber finde ich das, also so ein Richtwert finde ich ganz geil. Irgendwie so ein Minimalwert, der zu erreichen ist. Und dann wäre wiederum die Frage, was muss ich anbieten an Inhalten, damit das passiert? Und jetzt darf genau das nicht passieren, was du beschreibst. Nämlich die ersten 15 Minuten mit Technik gebolzt, möglichst langweilig, isoliert und total spielfremd, nur damit wir die Zahlen erreichen. Deswegen wäre ich eher ein Freund davon, über Minuten zu steuern, also als Verein vorzugeben, in einer Trainingseinheit in der F-Jugend müssen mindestens 25 Minuten 3 gegen 3 oder kleiner gespielt werden. Ohne Unterbrechung, ohne Coaching. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, in Hoffenheim hat ich auch die Vorgabe oder hatten wir die Vorgabe bei einem 2-Stunden-Training, die letzten 30 Minuten sind ungecoachte Spielformen in kleinen Zahlenverhältnissen. Das war Vorgabe des Vereins, egal ob ich jetzt am Wochenende gewonnen, verloren habe, nächste Wochenende gegen FC Bayern spiele und irgendwie als Trainer richtig Lust hätte, da was vorzubereiten. Darum geht's nämlich nicht, sondern so die Kids sollen zusammenkommen und kicken dürfen. Und wenn ich so, glaube ich, die Minuten aufteilen würde für ein Training, würde ich dadurch ja diese Anzahl erreichen. Und das fände ich eine leichtere Steuerung, weil ich einfach mehr Gefühl dafür habe, weil kann ich auf die Stoppuhr drücken und sagen, okay, jetzt beginnt die Spielzeit und ich muss mindestens auf 25 Minuten kommen. Das wird es ein bisschen vereinfachen, denke ich.
Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet und lass uns mal zur dritten und letzten Frage kommen, Sakko. Und zwar auch ein immer wieder leidiges Thema, was jeder Trainer für seine Mannschaft beansprucht, dieses Problem, witzigerweise, was ja aber rein statistisch sich nicht ausgeht, weil dann, also es wird ja immer über den Gegner gesprochen bei dem Problem, aber jeder Trainer hat es irgendwie mit seiner Mannschaft, das macht es irgendwie ganz witzig. Ich lese es mal vor. Hi, liebes AF-Team. Bei meiner Frage dreht es sich um den bewussten und legalen Körpereinsatz im Spiel. Ich trainiere eine U11 E-Jugendmannschaft und großes Problem in unserem Team ist, dass viele Spieler den Körperkontakt bzw. den Einsatz ihres eigenen Körpers scheuen. Dabei geht es einerseits darum, den Ball bei eigenem Besitz abzuschirmen, aber andererseits auch darum, den Gegner legal, Ausrufezeichen, aus dem Tritt zu bringen. Häufig beobachten wir vor allem in der Anfangsphase eines Spiels, dass unsere Kids den Gegner regelrecht zuschauen, wie sie den Ball annehmen und seelenruhig unter Kontrolle bringen, bevor unsere Jungs in einem Laufduell dagegenhalten. Wenn unsere Kids den Ball haben, dann sind sie häufig offen mit dem Ball vor den Füßen vor dem Gegner und versuchen dann über kleine, schnelle Ballspielereien am Fuß den Gegner zu verwirren, anstatt den Ball abzuschirmen. Im Laufe eines Spiels wird es in der Regel besser, da sie sich das Verhalten des Gegners abgeschaut haben. In euren Spielprinzipien beschreibt ihr sehr schön die Methode Arm raus, Arsch raus. Wie kann ich dieses Verhalten am besten trainieren und auch ins Aufwärmen vor einem Spiel integrieren? Vielen Dank, Carsten. Ja. Sako, du bist doch für Zweikämpfe und Körperkontakt bekannt gewesen als Libero. Wie würdest du das denn angehen?
Also, ich glaube, man kann erstmal die Angst nehmen und die Sorge, nämlich genau das, was du beschreibst. Es ist ja, du hast zwei E-Jugendmannschaften, die gegeneinander spielen. Und danach fragst du die beide Trainer unabhängig voneinander und wie war so das Zweikampfverhalten und beide würden dir genau das Gleiche sagen, nämlich, dass der Gegner viel aggressiver ist, dass die eigenen Spieler oft nur zuschauen, dass sie viel zu passiv sind und es wäre gut, wenn sie irgendwie mal ordentlich rangehen würden. Heißt, du hast das immer auf beiden Seiten, egal wie dieses Spiel objektiv verlief, hat subjektiv der Trainer den Eindruck, dass genauso wie man immer als Trainer das Gefühl hat, dass die andere Mannschaft fitter ist als die eigene. Heißt, da muss man, glaube ich, so ein bisschen sich nicht von seiner Wahrnehmung täuschen lassen, weil die anderen Kinder sind eben auch 10 Jahre alt. Mit ein paar Ausnahmen, es gibt wirklich aggressive Truppen. Spiegelt sich aber in der Regel auch beim Trainer wieder. Okay, aber jetzt geht's um Training dieses Verhaltens. Und dann ist ja, wir sagen ja immer, also so wie du trainierst, so spielst du auch. Und wenn es im Training nicht mal scheppert, dann scheppert es auch am Wochenende nicht. Heißt, wenn ich mit Sicherheitsabstand trainieren lasse und ich nicht will, dass die Zweikämpfe im Training irgendwie härter geführt werden und ich jede Form von aufkommender Aggressivität sofort unterbinde, weil ich nicht will, dass es im Training da ist, dann ist, glaube ich, auch keine Möglichkeit da, dass sich eine Kultur ausbildet von es ist okay, wenn wir Körperkontakt haben. Es ist okay, wenn ich den Ball will vom Gegner. Und ich glaube, ich muss die Spieler sich auch mal ein bisschen ausprobieren lassen. Ja. Ein Foul ist ein Foul. Das ist ja auch was, das wir manchmal bestrafen mit einem Gegentor oder einem Punkt für das andere Team. Also wenn du ein 1 gegen 1 spielst und der Gegner tritt den halt um, dann ist das wie ein Tor für den Offensiven. Ja, weil Foul eben auch kein sinnvolles Verhalten ist. Aber jetzt müsste ich genau das einfordern. Und wo ich es, finde ich, wenn wir jetzt irgendwie auf Coaching Days oder in Workshops sind und Demo-Gruppen da haben, extrem sehe, ist in Formen, wo die verteidigende Mannschaft in Überzahl ist. Beispielsweise das 1 gegen 2 bei uns auf der Plattform oder auch das 2 gegen 2 auf 2 gegen 4 ist es, wenn mich nicht alles täuscht. Bei dem 1 gegen 2 ist ja so, dass ein Offensiver eindribbelt ins Feld, also zwei normale Tore, kleines Spielfeld. Ein Offensiver dribbelt ein, seine Aufgabe auf der einen Seite ein Tor zu schießen. Zwei Verteidiger kommen rein und die dürfen zu zweit gegen den einen Offensiven den Ball gewinnen. Was in 99,9% der Fälle ist, dass der zweite Spieler, also der zweite Verteidiger, der einen größeren Abstand zum Ball hat, mit 5 Meter Sicherheitsabstand zuguckt, wie der andere das 1 gegen 1 spielt. Und wenn du dir dann fragst, was machst du da, dann sagt er ja halt absichern. Und das aufzubrechen, also dafür reicht eine Trainingseinheit nicht, wenn wir das machen. So müsstest du es immer wieder einbauen und dann sagen, Junge, du hast keine Aufgabe, du stehst da nur rum, geh dazu, weil ihr seid eigentlich einer mehr, aber so wie ihr verteidigt, spielt er einmal vorne 1 gegen 1 und wenn der Stürmer das gewinnt, dann spielt er gegen dich 1 gegen 1. Zweimal Gleichzahl anstatt einmal in Unterzahl. Und da den klar zu machen, so ich muss mit dazugehen, zu zweit und deswegen finde ich diese Überzahlform für Verteidiger halt so geil, weil die Kinder das Recht haben, mutiger zu sein, weil du eben zu zweit im Ballnähe bist. Selbst wenn er irgendwie dann vorbeikommt, laufen zwei Spieler hinterher und dann ist es einfacher zu verteidigen. Oder bei der 2-gegen-2-Form, wo deine Offensivspieler andribbeln, müssen erstmal bis zu einer Linie kommen, damit sie ein Tor schießen dürfen. Wenn die Verteidiger die anderen zwei den Ball gewinnen, dann dürfen die nächsten zwei Offensiven einfach Ball liegen lassen und rein. Und dann spielen sie zu viert gegen den Ball und haben so einen Gegenpressing-Moment, der eigentlich in jeder zweiten oder dritten Aktion vorkommt. Und auch dazu sagen, hier maximal Druck, Tempo auf den Ball, weil sie sonst auf das Tor schießen können. Und ich würde viel in diesen Formen trainieren, wo die Verteidiger einen Vorteil haben. Und dann muss ich aber durch Coaching Wert drauf legen, zu sagen, ich kann den Ball eigentlich nicht gewinnen, wenn ich nicht irgendeine Form von Kontakt zum Gegner habe. Also wenn ich den Gegner nicht berühre, dann ist ein Ballgewinn oft nicht möglich.
Da bietet sich ja auch super bei uns auf der Plattform, und das finde ich ist auch ein prädestiniertes Thema fürs Aufwärmen dann schon, Chaosball an. Für alle, die es nicht kennen, das sind quasi, du hast ein Spielfeld mit zwei verschiedenen Spielrichtungen, also Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B in die eine Richtung gegeneinander und die andere Mannschaft spielt um 90 Grad gedreht, also Mannschaft C gegen Mannschaft D spielt dann parallel im gleichen Feld und es entsteht ein Chaos, und wir nutzen da ja oft nicht nur Fußballvarianten, sondern auch Handball, Kopfball oder Rückwärtsball, solche Geschichten, und dann gibt es ja auch immer wieder die gleiche Situation, egal ob wir das mit Erwachsenen spielen, ob wir das mit NLZ-Mannschaften spielen oder mit Bambini oder F-Jugendmannschaften, wenn wir Handball-Kopfball spielen, dass die Leute davor stehen und dann irgendwie so sozialisiert wurden wie beim Basketball, ja, du darfst den Ball nicht aus der Hand schlagen, obwohl wir das eigentlich als Regel gar nicht festgemacht haben. Und wenn du dann anfängst zu sagen, hey Leute, ihr müsst entgegengehen, ihr müsst den Zweikampf suchen im Sinne von schlag den Ball raus aus seiner Hand, dann kriegt das Spiel eine ganz, ganz andere Dynamik. Und ich habe dann immer das Gefühl, das überträgt sich dann auch ins Laufe des weiteren Trainings bei den 1-gegen-1-Formen, dass einfach schon Körperkontakt gesucht wurde bei einer sehr einfachen Form und ich das dann auch übertragen kann ins 1-gegen-1 oder ins 2-gegen-2, 3-gegen-3. Ich hoffe, die Frage wurde beantwortet, Carsten. Und dann hätte ich gesagt, Sakko, lass uns einen Deckel drauf machen, knappe 30 Minuten. Nochmal der Hinweis für alle, die jetzt uns noch nicht so lange kennen, wir haben ja auch einen Shop, wo wir verschiedene Sachen für Trainerinnen und Trainer anbieten. Und mein absolutes Lieblingsprodukt, in Anführungszeichen, sind ja die Action-Game-Karten. Da sind nämlich solche Sachen irgendwie auch implizit mit dabei. Das könnt ihr spielen für eure Abschlussspiele. Das ist wie so ein Kartenspielset, wo dann zum Beispiel drinsteht, eure Mannschaft darf für 2 Minuten mit einer Person mehr spielen. Oder bei eurer Mannschaft zählen alle Tore doppelt für 1 Minute. Und es sorgt dann für ganz unterschiedliche Dynamiken innerhalb des Abschlussspiels und auch für Abwechslung. Also wenn du da mal Lust drauf hast als Trainerin oder als Trainer, dann schau das doch gerne mal an. shop.advance.football. Haben daneben noch viele andere spannende Sachen drin. Und ich hätte gesagt, Sakko, wir machen Deckel drauf und sehen uns kommende Woche wieder. Mach's gut, Sakko.
Bis denn.